sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, der uns für diesen heutigen Sonntag gegeben ist, ist das Evangelium für diesen Sonntag, Septuagesimi. Und es steht im Matthäus im 20. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 15. Das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angestellt. Er sprach zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du, schält rein, weil ich so gütig bin. Amen. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater in Jesus Christus, du Heiliger Geist, du schenkst uns heute Morgen für diesen Sonntag, für unser Leben, dieses kostbare Evangelium, dieses Wort von den Arbeitern im Weinberg. Wir wollen dich bitten, dass du es uns durch deinen Heiligen Geist öffnen wollest, dass wir es recht verstehen und annehmen können für unser Leben, dass wir sehen, wo wir gemeint sind durch dieses Wort für unser Leben. Ja, das kann nur gelingen, wenn du selber diese Predigt segnest. Und so wollen wir dich inständig bitten, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wunderschnell, lass uns das Licht bitte an. Licht bitte ganz hoch lassen, wir müssen heute mitlesen, das ist wichtig. Liebe Gemeinde, Jesus Christus hat immer wieder in Gleichnissen gepredigt. Das ist so eine seiner typischen Eigenarten im Predigen gewesen, dass er immer wieder Gleichnisse gebraucht hat, um religiöse Aussagen anschaulich zu machen. Das Wesen des Gleichnisses nun, da haben wir schon einmal drüber gesprochen, an anderer Stelle, besteht darin, dass in einem Gleichnis ein Sachverhalt mit einem Bild verglichen wird. Wir sprechen davon, dass wir eine Bildhälfte und eine Sachhälfte haben. Die Bildhälfte, die ist uns klar gegeben. Das ist das, was Jesus hier erzählt, diese Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Aber man muss genau sehen, um ein Gleichnis richtig auszulegen, welches denn die Sachhälfte ist, welches Element denn wie gemeint ist. Und das kann man sich nicht willkürlich aussuchen, denn dann wird eine Auslegung, eine Exegese ganz krumm. Gerade dieses Gleichnis hat dieses Schicksal erfahren. Da sind dann irgendwelche politischen Pfarrer hingegangen und haben gemeint, hier könnte man die Grundlage dafür finden, die 35-Stunden-Woche einzuführen in unserem Vaterland. Ob die nun gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber dass quasi alle Leute das gleiche Geld für gleiche Arbeit bekommen müssten, hier legen auch Grundlagen für den Kommunismus. So ein Quatsch und solch eine Milchmädchen-Exegese passiert nur, wenn man verkennt, worum es hier geht. Denn hier heißt es deutlich, das ist der erste Satz, das Himmelreich gleicht. Es geht um das Himmelreich Gottes. Und von da aus muss man jedes Element zuordnen, wie es gemeint ist. Das muss man zunächst tun, um dann das Gleichnis auszulegen. Und das wollen wir zu Beginn machen. Und ich bitte Sie einmal, den Predigtzettel umzudrehen. Ich habe Ihnen das einmal mitgebracht, wo ich das noch einmal aufgeführt habe, was die einzig zulässige Auslegung für diesen Text ist, angesichts dessen, dass Jesus Christus sagt, dass es sich hierbei um das Himmelreich gleicht, mit dem er hier verglichen wird. Wir haben eine Bildhälfte und eine Sachthälfte. In der Bildhälfte ist etwa von dem Hausherrn die Rede, dem Besitzer des Weinbergs. Das ist natürlich niemand anderes als Jesus Christus. Der Weinberg, von dem hier die Rede ist, das ist das Reich Gottes. Der Markt, wo die Arbeiter gewonnen werden, das ist die Welt. Die Arbeiter am Markt, die noch nicht im Weinberg sind, das sind die nicht wiedergeborenen Menschen, die, die Jesus Christus noch nicht als Herrn ihres Lebens angenommen haben und ihm gehorsam sind. Die Arbeiter im Weinberg, das sind die Christen, die wiedergeborenen Menschen. Tagesablauf, das ist der Lebenslauf eines Menschen. Und die Arbeit schließlich im Weinberg, das ist der Dienst im Reich Gottes. Und um diesen Dienst im Reich Gottes geht es hier in diesem Gleichnis. Um das Arbeiten im Weinberg, um den Dienst im Reich Gottes. Und so wollen wir uns über diesen Dienst im Reich Gottes Gedanken machen vor diesem Bild, das Jesus hier gebraucht. Und ich habe 4 Punkte mitgebracht, die ich uns noch einmal erläutern möchte anhand dieses Gleichnisses. Erstens mal möchte ich predigen vom Ruf zum Dienst im Reich Gottes. Zweitens möchte ich predigen über die unterschiedliche Härte des Dienstes im Reich Gottes. Drittens möchte ich etwas sagen zum Lohn, der dem Dienst im Reich Gottes verheißen ist. Und als viertes und letztes möchte ich vom Privileg predigen, vom Privileg der Güte Gottes, die einen Dienst im Reich Gottes tun lässt. Das Erste, über das ich predigen möchte, ist der Ruf zum Dienst im Reich Gottes. In diesem Gleichnis geht der Hausherr 5-mal hin und ruft Menschen immer wieder zur Arbeit. Er sucht immer wieder am Markt nach Arbeitern. Bis zuletzt sucht er nach der Arbeit. Und so ist das auch in unserem Leben. Solange wir nicht im Dienst Jesu Christi stehen, in seiner Nachfolge, da läuft er uns nach und ruft uns immer und immer und immer wieder in seinen Dienst. Wer noch nicht wiedergeboren ist, wer den Heiligen Geist Gottes noch nicht hat, wer nicht weiß, dass Jesus Christus tatsächlich lebt und das erfahren hat, über den läuft Gott her und ruft ihn zu dieser Erfahrung, zur Nachfolge Jesu und damit zum Dienst Reich Gottes. Aber das geschieht nicht jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, sondern immer wieder an besonderen Stellen unseres Lebens. Die Taufe zum Beispiel ist so ein Moment unseres Lebens. Ein Moment, den wir, die meisten zumindest unter uns, als kleine Kinder erfahren haben. Schon da hat Gott uns das zugerufen. Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker. Da hat er uns schon in die Dienstpflicht genommen. Mich und sie. Jeder von uns, der getauft ist, hat einen Missionsbefehl für sein Leben bekommen. Aber nicht nur bei der Taufe, an vielen anderen Stellen unseres Lebens ruft der Herr uns in den Dienst. Im Konfirmandenunterricht, in einem Gottesdienst, durch einen anderen Christ. Und vielleicht erst am Ende meines Lebens im Altersheim, wenn so die 11. Stunde des Tages gekommen ist, so das letzte Lebensjahr angefangen hat. Das ist ganz egal. Gott ruft uns zu jeder Minute, zu jeder Stunde letztlich in unserem Leben, wenn Gelegenheit dazu ist, in den Dienst. Denn er hat uns gemacht und geschaffen, damit wir Dienst tun. Er hat für unser Leben ein Konzept, einen Plan gehabt, als er uns gemacht hat. Schon vor Anbeginn der Zeiten hat er mit meinem Leben einen Plan und hat er mit deinem Leben einen Plan. Er hat mir Gaben gegeben, hat dir Gaben gegeben, damit du diesen Plan erfüllst. Und dieser Plan heißt, du sollst Dienst im Reich Gottes tun. Alles andere, was du in dieser Welt sonst noch tust, wo du dich am Marktplatz rumtreibst und wo du deine Freuden hast und dein Leid hast, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du Dienst tust mit den Gaben, die Gott in dich hineingelegt hat. Wenn man Christ ist, so sagt die Bibel, da wird man Glied am Leib Jesu Christi. Und wer Glied am Leib Jesu Christi ist, der hat eine Aufgabe als Glied. Das gehört ganz eng zueinander, das Christsein und das Diensttun. Folgening, der alte Pietistengeneral, der hat einmal gesagt, der wichtigste Buchstabe im christlichen Alphabet, das sei das D, weil drei ganz wichtige Worte mit D anfangen. Der wichtigste Buchstabe sei das D, nämlich Demut, Dank, Dienst. Demut, Dank, Dienst. Das hat das Leben eines Nachfolger Jesu Christi auszumachen. Demut, Dank, Dienst. Das wissen wir natürlich alle, die häufiger kommen, zu sagen, Martinius, schon lange im Glauben stehen, sagen auch meine Güte, den ersten Punkt können wir doch abhaken, nicht? Das weiß ich auch schon lange, dass ich eine Aufgabe habe, dass ich Dienst zu tun habe. Den Ruf hören wir immer wieder in den Dienst. Die Frage ist, nehmen wir den Ruf an? Im Hebräerbrief heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Vielleicht bist du ja wiedergeboren. Vielleicht hast du es ja erkannt, dass Jesus Christus der Herr deines Lebens ist. Aber vielleicht hast du ja momentan gar keinen Dienst. Das geht schlechterdings nicht. Ein nicht dienender Christ ist ein Widerspruch in sich selber. Denn wenn du Christ bist, bist du Glied am Leib Christi. Und dann hast du eine Aufgabe an diesem Leib, an diesem Körper. Kann sein, liebe Gemeinde, dass du diesen Ruf in den Dienst schon häufig gehört hast. Aber es kann sein, dass du ihn bisher immer überhört hast. Da möchte ich dich warnen. Es kann sein, dass du heute zum letzten Mal diesen Ruf hörst. Denn davon bin ich fest überzeugt, meiner theologischen Überzeugung, dass dann, wenn der Herr für uns keine Aufgabe mehr hat, wenn wir immer wieder abgewunken haben für den Ruf in den Dienst, dass er uns dann selber abberuft von dieser Erde. Der Herr wird mich oder Flatzel so lange leben lassen, solange der noch eine Aufgabe in meinem Leben für sein Reich sieht. Wenn ich noch irgendwas tun kann, ob ich das dann erkenne und dann mache, ist nochmal eine andere Frage. Aber solange ich noch eine Aufgabe im Reich Gottes habe, werde ich leben. Kann sein, dass das nächstes Jahr zu Ende ist, damit der Herr mich nächstes Jahr abberuft. Kann auch sein, dass er mich 95 Jahre alt werden lässt und dass ich 20 Jahre irgendwo im Krankenbett liegen muss und dass 20 Jahre lang mein Dienst nur darin bestehen wird, die Hände zu falten und fürs Reich zu beten. Ich weiß es nicht, wie der Dienst aussehen wird. Das ist immer wieder neu. Das ist übrigens eine spannende Frage, danach zu fragen und zu gucken, Herr, was ist denn jetzt dran für mein Leben? Denn wenn ich mit 14 Jahren berufen worden bin zum lebendigen Glauben und zur Nachfolge und zum Dienst, dann ist mit 14 nicht derselbe Dienst dran wie mit 24, mit 44 oder mit 84. Der Herr ruft in den Dienst. Immer wieder. Und er ruft dich in den Dienst. Und da möchte ich dich fragen, angesichts dieses Gleichnisses, was ist eigentlich deine Aufgabe im Weinberg? Was ist dein Dienst im Reich Gottes? Das zweite, wovon ich predigen möchte, ist von der unterschiedlichen Härte des Dienstes im Reich Gottes. Das wird hier im Gleichnis deutlich. Das ist nicht für jeden gleich, wie Nachfolge und wie Dienst aussieht. Die einen, die werden schon ganz früh am Morgen berufen, die müssen den ganzen Tag durcharbeiten, knallhart, was dem abverlangt ist. Und andere, so ganz zum Schluss, ganz leichten Dienst oder schon die Kühle des Abends sich runtersenkt. Das ist ein ganz anderer Dienst. Alle kriegen denselben Lohn. Da kommt es ja dann auch zu Konflikten darüber, dass es eben diese unterschiedliche Härte gibt. Das ist etwas, was es gilt festzuhalten. Dass es für uns unterschiedliche Härten im Dienst gibt. Der Dienst Jesu Christi bringt viel Freude, so etwas Wunderbares. Es gibt nichts Großartigeres, als unserem Herrn Jesus nachzufolgen. Aber er hat auch immer wieder mit Härten zu tun. Jesus sagt einmal im Matthäus-Evangelium, wenn mir jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Für das Kreuz, was wir in der Nachfolge zu tragen haben, das ist unterschiedlich schwer. Ich möchte das mal einem Beispiel machen, wenn man Pfarrer ist. Also es gibt ganz leichtes Kreuz zu tragen, wenn man Pfarrer in St. Martini sein darf. Also das ist eine Nachfolge, das ist relativ leicht. Da wird dann nicht so viel abfallen. Da gibt es auch Härten. Da muss man sich auch mal über den einen oder anderen ärgern halt. Aber wie gut geht es einem, wenn man Pfarrer in St. Martini sein darf? Da kriegt man fürstliches Gehalt gezahlt, nicht? Und man hat Anerkennung in so einer Stadt, hat so eine wunderbare Kirche. Das ist was Tolles. Ich erzähle Ihnen jetzt mal von einem Glaubensbruder. Pfarrer Hafiz im Sudan. Ist dort Pfarrer in der Hauptstadt. Und der hat auch mal jemanden getauft. Der hat morgen auch jemanden getauft. Und da werden Leute sagen, Mensch, ja, wunderbar, freuen sich Leute drüber, da passiert nichts. Dieser Pfarrer Hafiz hat mal jemanden getauft, der kam aus einer muslimischen Familie. Und diese muslimische Familie hatte Angehörige in der Regierung. Daraufhin ist er verhaftet worden, nur wegen der Taufe. Und da hat man ihn 14 Tage inhaftiert und hat ihn gefoltert. Pfarrer Hafiz hat mir das mal erzählt, was da los war. Die haben ihn dann tagsüber in die Sonne gesetzt, haben ihm nichts zu trinken gegeben und nachts gefesselt an einen Stuhl, die ganze Zeit mit kaltem Wasser übergossen. Nur, weil er jemanden getauft hatte. Das war eine junge Frau gewesen, die eben von muslimischen Aberglauben zum christlichen Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und haben sie ihm die ganze Zeit noch gesagt, und während wir dich jetzt hier foltern, holen wir deine Tochter und die werden wir umbringen. Immer gesagt, das Schlimme war nicht die Hitze und das war nicht die Kälte, sondern das war das Denken darüber, dass seine Tochter jetzt auch selber gefährdet wurde. Das ist Härte des Dienstes. Der Mann macht nichts anderes, als ich als Pfarrer auch tue. Nichts anderes. Aber der trägt ein ganz anderes Kreuz, als ich es tragen muss. Oder ich denke an so ein Vorbild, was Pfarrer sein angeht, Traugott Hahn. Alter Pfarrer, der hat gelebt vor dem Ersten Weltkrieg. Er war Pfarrer in Dorpat, das liegt heute in Estland, gehörte damals noch zum Deutschen Reich. Und da im Ersten Weltkrieg die Kommunisten dann Estland überliefen und Dorpat schließlich zu einer kommunistischen Stadt war, wurde ihm verboten, den Glauben auszuüben. Die christliche Gemeinde wurde unterdrückt und die meisten liefen weg. Die Pfarrer waren alle weg, weil die Kommunisten hatten Befehl, gerade die Pfarrer und Priester zu erschießen, umzubringen. Und Traugott Hahn, der dort Pfarrer war in Dorpat, auch Professor war, gab eine kleine evangelische Universität in Dorpat, der ist dann auch weggelaufen. Und auf der Flucht liest er Johannes 10, das Wort vom guten Hirten. Und er liest da drin, dass der gute Hirte die Schafe nicht im Stich lässt. Das macht nur der Mietling. Der Mietling geht weg, wenn der Wolf kommt, und der verlässt die Schafe. Und dann hört er, dass er das nicht machen darf für sein Leben. Dass er jetzt den Ruf in den Dienst hat, zurückzukehren nach Dorpat in das kommunistisch besetzte Stadt. Mit allen Konsequenzen. Und er kehrt zurück. Der hätte auch ins Deutsche Reich fliehen können, hätte da eine prima Karriere gemacht. Aber er hört deutlich den Ruf zum Dienst. Zu einem harten Dienst. Und er ist gehorsam. Und er geht hin und er hält gegen den Befehl der Kommunisten weiter Gottesdienste, wird verhaftet und stirbt als Märtyrer für den Glauben. Auch ein Pfarrer, der nichts anderes getan hat als ich. Aber das ist unterschiedliche Härte. Das müssen wir wissen, wenn wir uns manchmal so ein bisschen aufregen darüber, wenn es einem anderen in der Nachfolge im Dienst Jesu Christi besser geht. Es gibt unterschiedliche Härten. Und Dienst im Reich Gottes, ich sage das mit einem harten Wort, aber auch bewusst, ist kein Wunschkonzert, wo wir uns aussuchen dürfen, wo wir welches Instrument zu spielen haben. Sondern das hat unser Herr Jesus Christus zu entscheiden, wo unser Platz ist und wo wir Dienst zu tun haben. Und Und gesegnet wird der, der diesen Ruf in den Dienst hört und treu befolgt. Ein drittes, vom Lohn für den Dienst im Reich Gottes. Diese Perikope, dieser Abschnitt im Matthäus-Evangelium, er ist eingebettet zwischen zwei anderen Erzählungen. Matthäus 19, unmittelbar vorher, ist die Frage, wo Petrus zu Jesus kommt und sagt: Du Jesus, wir sind dir nachgefolgt, wir haben alles verlassen, wir haben alles aufgegeben, nicht? Die Eltern und die Geschwister, und wir haben unseren Job aneilgehangen. Was kriegen wir eigentlich dafür? Der fragt nach dem Lohn der Nachfolge, nach dem Lohn des Dienstes. Da sagt Jesus ihm unmittelbar vor dieser Geschichte: Du Petrus, alles, was ihr um meinetwillen verlasst, was ihr aufgibt, was ihr für mich tut, das werdet ihr hundertfach vergolten bekommen und ihr bekommt das ewige Leben dazu. Und wiederum nach dieser Geschichte von den Arbeitern am Weinberg ist die Geschichte von den Zebedäiden, von Johannes und Jakobus, die da durch ihre Mutter bitten lassen, dass sie der einzelnen Ewigkeit neben Jesus sitzen. Also es geht in diesem Teil der Bibel ganz knallhart um das, was Lohn für den Dienst im Reich Gottes ist. Jetzt werden wir vielleicht erstmal so ein bisschen fromm verschämt sagen, meine Güte, darf man da nicht drüber sprechen, nicht? Aber in Wirklichkeit ist das auch das, was wir in unserer Gesellschaft, in unserem Leben auch immer wieder tun. Da rechnen wir doch auch immer wieder durch, nicht? Was kriegen wir denn für das, wenn wir da was reinbringen? Ob wir nun unser Geld anlegen, ob wir ein Haus bauen, ob wir einen Beruf annehmen, nicht? Wird ja sofort durchdekliniert, nicht? Kommt denn hinten was bei rum? Da wird die Rechnung aufgemacht und wenn das Ergebnis nicht stimmt, dann lassen wir eine Sache. Und wenn das Ergebnis verheißt, was richtig Gutes zu sein, dann lassen wir uns auf so etwas ein. Was erhalten wir denn nun als Lohn für den Dienst im Reich Gottes? Nun, das sagt uns dieses Gleichnis, genau das, was Jesus uns zusagt. Nämlich hundertfache Vergeltung für alles, was wir einsetzen und das ewige Leben. Allerdings, wie gesagt, ewige Leben kriegen auch alle. Ganz gleich, ob die nun in der letzten Stunde eingestellt sind oder den ganzen Tag gearbeitet haben. Hundertfache Vergeltung und ewiges Leben. Das dürfen wir wissen, gerade wenn unser Dienst im Reich Gottes hart ist. Gott lässt sich nichts schenken. Er vergilt alles, was er uns tut. Ich habe eben gesprochen von diesem Traugott Hahn, von diesem Pfarrer in Dorpat. Der hatte eine Familie. Er hat eine Familie, musste Frau und Kinder alleine lassen. Die sind dann schließlich dann aus Estland, aus Dorpat ausgewandert, sind nach Deutschland gekommen. Sind da aufgewachsen ohne Vater. Wird man denken, meine Güte, wie ist es denen gegangen? Ja, diese Familie reich gesegnet. Einer seiner Söhne, der ist dann später auch Pfarrer geworden, Superintendent. Er wurde dann baden-württembergischer Kultusminister, schließlich stellvertretender Ministerpräsident. Auch wenn kein Vater da war, der Herr hat diese Familie weiter gesegnet. Ich erinnere mich gut an einen alten Bruder, da war ich noch nicht lange im Glauben, der hat mir eine Geschichte erzählt, wie er nach dem Krieg bei einer Evangelisation war. Bei dieser Evangelisation war ein feuriger Prediger und der bat dann um Kollekte am Ende der Veranstaltung abends für eine Missionsgesellschaft. Es müsste dort eben auch in andere Länder das Wort Jesu Christi erschallen. Und der junge Mann, der war so ergriffen, der hatte gerade sein Lehrlingsgehalt bekommen, das war damals 5 D-Mark, das er hatte in der Woche, da hat er die 5 D-Mark einfach freudigen Herzens in den Klingelbeutel reingeschmissen. Er hatte zwar für die ganze nächste Woche kein Geld, aber war richtig froh darüber, das, was er dem Herrn da tun durfte. Und dann erzählte er von dem Wunder, was der Herr da tat, dass er nach Hause ging und die Großmutter vor der Haustür saß und sagte: Junge, weißt du was, ich wollte schon immer 10 Mark geben halt, gab ihm in dem Moment, wie es herauskommt, den 10-Mark-Schein. Das war für ihn in diesem Moment zu sagen, er hatte vermeintlich 5 D-Mark investiert ins Reich Gottes, aber hat es direkt wiederbekommen. Das ist bei Gott so, auch wenn wir es vielleicht nicht unmittelbar direkt erleben, wie da der alte Bruder. Gott lässt sich nichts schenken. Wenn der uns in den Dienst ruft und von uns Dinge verlangt, die vielleicht auch hart sind und uns was abverlangen, Gott lässt sich nichts schenken. Er vergilt hundertfach und schenkt uns das ewige Leben hinzu. Und das darf dir Motivation sein für deinen Dienst. Ich weiß ja, wie das manchmal so ist, wenn man in der Gemeinde schon Jahre und Jahrzehnte dabei ist, man ärgert sich über den Pastor, über die Kirchvorsteher, die nehmen nicht so richtig wahr, was man macht. Und manchmal gefallen auch nicht die Menschen, mit denen man zu tun hat. Wir tun es ja nicht für einen Pastor, für einen Kirchenvorstand, wir tun es für den Herrn, denjenigen, der uns gedient hat auf Golgatha und der uns ewiges Leben schenkt. und er uns all das, was wir für ihn tun, hundertfach vergelten wird und das ewige Leben auch schenken wird. Ein viertes und letztes, vom Privileg der Güte Gottes, die einen Dienst im Reich Gottes tun lässt. Wenn ich so davon spreche, vom Dienst, dann weiß ich, dass so einige unter Ihnen und euch, die sagen so, ach, schon wieder so hart und so Dienst, ach, und mit diesen Imperativen. Jetzt möchte ich von was Wunderbarem sprechen. Ist der Dienst ist nicht etwas, was wir tun müssen. Nein, Dienst ist etwas für Gott, was wir dürfen. Das ist eine Ehre, das ist eine Freude. Wir denken immer, das sei Pflicht. Nein, das ist ein Privileg. Wir werden ja übernächste Woche die Olympischen Spiele in Vancouver miterleben. Winterspiele. Es ist ja so, dass es immer ganz wunderbare Eröffnungsfeiern gibt. Und da gibt es einen Dienst für die Sportler, eine Arbeit, die ist die große Ehre. Nämlich wenn ein ganz besonders verdienter Sportler da ist, dann darf er die Fahne in das Stadion tragen. Also man kann eine Goldmedaille gewinnen, das ist schon sehr viel. Aber wenn man für würdig erachtet wird, dass man die Fahne für die Delegation trage, das war ganz, ganz, ganz großartig. Vor 2 Jahren in Peking hat das Dirk Nowitzki getan, dieser Sportler, der da alles hat, mehrere 100 Millionen verdient hat mit dem Basketball. Er hat gesagt, das ist das Größte seines Lebens als Sportler gewesen, dass er die Fahne für das deutsche Olympiakomitee tragen wird. Das war eine Ehre. Natürlich ist es auch nicht leicht, so eine schwere Fahne da zu tragen, da über mehrere Stunden da zum Teil auch, wenn man da steht. Aber das ist eine Ehre, was man gerne tut. So ist das mit Dienst im Reich Gottes. Das ist auch viel, viel mehr, als nur eine Fahne eben unser Stadion zu schleppen. Wenn Gott uns beruft, Dienst zu tun, dann ruft er uns dazu auf, Dienst an seinem Leib zu tun. Dienst am Leib Jesu Christi. Er ist der Weinstock. Und wenn wir in den Weinberg gehen und am Weinberg mitarbeiten, dann arbeiten wir an und für Jesus Christus, dem lebendigen und ewigen Gott. Auch wenn das hier vielleicht auf Erden unseren Augen noch verborgen ist. Der Ewige und Allmächtige sieht, was wir tun. Das wird der einst zur Sprache kommen. Das, was es heißt, dass wir geadelt sind dadurch, dass der Herr uns in seinen Dienst ruft. Das müsst ihr nicht tun. Der braucht mich nicht, um auf diese Kanzel zu stellen. Und der Teufel sagt, dass es Gott ein leichtes, sich aus den Steinen Zeugen zu erwecken. Wir könnten jeden dieser Backsteine da gebrauchen, unser Herr. Und es wäre ein viel vollmächtigerer und besserer Prediger als ich. Trotzdem gefällt es unserem Herrn Gott, dass er mir die Ehre gibt, Pastor zu sein. Und es gefällt ihm, dass er dich beruft. Den Dienst, den er dir gegeben hat, den er für dich vorhergesehen hat, zu dem er dich bestimmt hat. Bist du dir dieser Güte Gottes bewusst, dieses Privileges, dass der Herr dich ruft zu seinem Dienst? Anhand des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg haben wir nachgedacht über den Dienst im Reich Gottes. Wir werden gleich der Instrumentalmusik hören, und dann sage ich normalerweise immer, ich möchte Sie über das Gehörte nachzudenken. Ich möchte Sie ganz konkret bitten, für die zeitgleichen der Instrumentalmusik, denken Sie bitte über eine Frage nach. Was hat Gott dir heute Morgen für deinen Dienst im Reich Gottes gesagt?